der Mensch ohne hochzeitliches Kleid. Der Gastgeber bin natürlich ich selbst, und die Speisen dieses Gastmahles bestehen in meiner Lehre. Die Menschen in den Gassen und an den Zäunen sind jene, die meine Lehre angenommen und auch befolgt haben und darum auch mit einem geistigen Hochzeitskleide angetan sind. Unter dem einen aber, der kein Hochzeitskleid anhatte, werden verstanden die Juden und Pharisäer, die zum Scheine an meiner Lehre auch teilnahmen, aber nicht ihrer Besserung wegen, sondern dass sie mich nur ausspionierten, um daraus einen Grund zu formulieren, mich zu einem Verbrecher vor Gott und der menschlichen Obrigkeit darzustellen und dann ihre Rache an mir auszuüben. Ich als der Gastgeber aber habe solch einen Spion doch etwa gar sicher nur zu bald erkannt. Mit anderen Worten, ich habe die scheinheilige Pharisäerschaft nur zu bald bis in ihre innerste, schlechte Wurzel durchschaut und habe sie bei jeder Gelegenheit, wo sie sich zu meiner Mahlzeit einschleichen wollte, schnell ergreifen und in die äußerste Finsternis ihrer eigenen Herzensnacht hinauswerfen lassen. Den Hauptbezug hat dieses Bild auf die Zerstörung Jerusalems und die Verstoßung der Juden unter alle Völker der Erde, da sie bis zur Stunde fürs Erste kein eigenes Land, keinen eigenen König und somit auch keine Heimat haben. Und allenthalben, wo sie sich immer aufhalten, verfolgt und missachtet werden. Und diese Juden stellen demnach sämtlich jenen Menschen dar, der zu meiner Mahlzeit erschien und kein hochzeitliches Kleid anhatte. Und fürs Zweite, es hatte auch der, der als Bild in die äußerste Finsternis hinausgestoßen wurde, in der er sich bis zur Stunde noch immer befindet, hier und da wohl auch den Schein eines Christen erheuchelt, um bei dieser Gelegenheit sich dem Christen anheischig zu machen und von ihm Materielles zu gewinnen. Siehe dazu in diesem Band, Seite 238, wo es heißt, der unter allen den Geladenen befindliche eine ohne Hochzeitsgewand ist zunächst der Satan und im weiteren Sinne alle diejenigen, welche ihm getreu geblieben sind und durch gar kein Mittel zur Umkehr zu bewegen waren. Da wir nun wissen, wie wir mit dem hochzeitslosen Gaste an meiner Tafel daran sind, so wollen wir noch dem bei der Gelegenheit meiner Gefangennehmung im Garten Gethsemane, die Flucht ergreifenden Jünglinge, eine kleine Aufmerksamkeit schenken. Über den flüchtigen Jüngling. Markus 14, Vers 51, 52. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut, und die Jünglinge griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh bloß vor ihnen. Dieser Vorfall wird nun in aller Kürze von dem Evangelisten Markus berührt, hätte aber auch wohl ganz gut ohne Schaden für sein Evangelium wegbleiben können, indem er nahe gar keinen moralischen Wert hat. Um aber dieses wirkliche Faktum und dessen Grund näher zu verstehen, muss man wissen, dass sich zu jener meiner Zeit ein gewisses Kollegium von jungen Menschen zusammengerottet hatte, die einerseits das Pharisäertum verachteten und ihre Wunder auf taschenspielerische Art ganz getreulich nachzumachen verstanden und nicht selten in gewissen Zirkeln ihresgleichen Produktionen machten, durch die sie das Pharisäertum als sehr lächerlich darstellten und die andererseits sich bei den Römern, die das gerne sahen, beliebt machten und daher eine geheime Produktion besaßen. Die Frömmelei und Wundertäterei der Pharisäer, besonders im Angesichte der Römer und Griechen, ungestraft ins Lächerliche zu ziehen. Bei einem solchen Club befand sich denn auch ein Jüngling, der mich einige Male in Jerusalem angehört und beobachtet hatte und an meiner Lehre und an meinen Taten ein besonderes, ernstes Wohlgefallen fand und mit seinen Kollegen darin nicht übereinstimmen wollte, als diese auch versuchten, durch allerlei Mittel meine Wundertaten nachzuahmen. Dieser Jüngling verwies ihnen solches und zeigte ihnen, dass meine Lehre und meine Taten von einem ganz anderen Geiste herrührten als die der dummen und blinden Pharisäer. Seine Kollegen aber lachten ihn darüber aus und sagten zu ihm bei mehreren Gelegenheiten, wenn der galiläische Wundertäter nicht irgend unter einer besonderen Protektion der Römer steht, so wird er der Rache der Templer so wenig entgehen, als wir derselben entgehen würden, so wir nicht die Römer und Griechen zu unseren sicheren Beschützern hätten. Und seht, diese Jünglinge nun passten sehr darauf, bis ich wieder nach Jerusalem käme, um zu sehen, was da mit mir geschehen würde. Nach der ihnen wohlbekannten, mir geschworenen Rache von Seiten der Templer. Als ich zu der euch wohlbekannten Zeit nach Jerusalem kam, da selbst verraten und durch meine eigene Zulassung gefangen genommen und den strengen Gerichten überantwortet wurde, da war denn dieser Jünglingsklub auch, wenn schon etwas von Ferne, gegenwärtig. Und als dieser wohl merkte, was mit mir vor sich ging, holten einige aus diesem Klub auch den einen mir zugetanen Jüngling, der sich in einem benachbarten Hause schon zur Ruhe begeben wollte, zogen ihn herbei, um zu zeigen, wie mit mir ihre Voraussage und Behauptung eingetroffen sei. Als der herbeigezogene Jüngling, der in der Eile nur ein Leintuch von seinem Bett um den Leib gehängt hatte, solches an mir geschehen sah und dabei auch der Meinung war, dass seine Kollegen ihn etwa auch den Juden zur Bestrafung ausliefern möchten, da riss er aus und lief, was er nur laufen konnte, und verbarg sich in der Nacht vor seinen Kollegen und auch nicht leichtlich getan hätten. Da habt ihr den eigentlichen, ganz leicht mit Händen zu greifenden Grund der Erscheinung, deren der Evangelist Erwähnung macht, die aber an und für sich gar nichts besagt, als nur, dass dieser Jüngling zum Teil aus Furcht vor seinen Kollegen und zum größten Teil aber aus Furcht vor der übergroßen Rachsucht der Pharisäer sein Heil in der Flucht suchte. Doch später, als er von meiner Auferstehung Kunde erhielt, wieder ein fester Anhänger meiner Lehre wurde, sich aber dennoch in Jerusalem nicht aufhielt, sondern zu den Essäern überging, denen er zuerst die Kunde überbrachte, was mit mir geschehen sei. Diese sandten darauf selbst Boten nach Jerusalem, die sich allergründlichst zu erkundigen hatten, was mit mir vorgefallen sei. Sie erhielten davon denn auch bald die Kunde, da von Jerusalem bis in die halbarabische Gegend des heutigen Suez eben keine zu weite Strecke war, die bei sehr mäßigem Fortschreiten in 8 Tagen zurückgelegt werden konnte. Diese Entfernung ist durchaus zutreffend, denn das alte Jerusalem lag eine halbe Tagesreise den arabischen Gebirgen näher als das heutige. Zudem hatten die Römer eigene, nun spurlos verschwundene Saumwege durch das Gebirge.